Willkommen zurück bei einer neuen Sendung oder Folge von Screenlight. Ich bin Christoph Brenner.
Und ich bin noch immer Lilly Motion.
Genau, wir sind wieder im Avalon Kultur, damit wir das auch wieder mal erwähnen. Und wir haben uns heute zwei Filme ausgesucht, die im weitesten Sinne dem Horror-Genre zugehörig sind. Aber jetzt nicht so die klassischen Slasher-Geisterfilme, sondern mehr so Horror, Elevated Horror mit intellektuellem Unterbau von zwei Autorenfilmern, wie man in der Filmwissenschaft sagt. Der erste Film, den wir behandeln, ist gleich mal ein astreiner Blockbuster. So was haben wir auch nicht so oft hier. Also mindestens ein erwarteter Blockbuster. Ist von Jordan Peele, der neue Film namens Nope. Genau, Jordan Peele hat ja sehr eine eigene Nische im Mainstream-Bereich geschaffen, die etwas weniger hinkriegen, als Regisseur eine eigene Brand zu sein.
Ein eigenes Genre.
Genre nach so kurzer Zeit. Also wenn man sagt, man schaut einen Jordan Peele-Film, dann ist es halt wie man sagt Tarantino oder Lynch oder Nolan. Also und diese Position, die er sich seit Get Out, seit dem Durchbruchsfilm erarbeitet hat,
hat ihm jetzt... Großartiger Film, falls man den noch nicht gesehen hat, bitte anschauen.
Immer noch da.
Sein Bester.
Sein Bester, ja. Hat er sich quasi so ein Standing erarbeitet, dass er einfach auch mittlerweile große Budgets für Sommerfilme, für Sommerblockbuster bekommt, die dann um die 100 Millionen oder was auch immer kosten.
Hat der so viel gekostet schon, oder?
Jetzt nagel ich mich nicht drauf fest, aber man sieht ja auch, dass da Geld drinnen steckt. Ja. Also, es war beim letzten Film bei Us, war schon spürbar mehr Budget vorhanden und jetzt ist es halt nochmal in die Vollen.
Obwohl gerade so die CGI-Geschichten, die da passieren, oder weiß nicht, wie viel das CGI ist überhaupt, aber diese Kreation der Alien-Figur, hat irgendetwas Lo-Fi-mäßiges, finde ich, so vom Aussehen her.
Es schaut nach praktischen Effekten aus.
Ja, genau. Teil. Also es sieht jetzt nicht so teuer aus, finde ich.
Aber sollte man mal klären, Aliens, ne?
Jetzt gerade auf Aliens, wenn der Film Nope heißt?
Genau, also der Get Out war halt ganz klar ein Horror-Genre-Film noch. Der letzte Film, Us, war dann schon ein bisschen breiter aufgespannt, obwohl auch prinzipiell im Horror-Genre zu Hause. Der Film ist jetzt im engeren Sinne kein Horrorfilm mehr, obwohl er Horror-Elemente hat, aber man kann ihn genauso auch als Sci-Fi oder Western-Film beschreiben.
Ja, oder so Survival-Sci-Fi-Western-Film, oder?
Genau. Ja. Gleichzeitig spielt er aber auch nur in einer sehr begrenzten Gegend. Er spielt einfach auf einer Farm. Mhm. Colorado?
Kalifornien.
Ja. Ah, ja, stimmt natürlich, weil...
Wegen Hollywood, weißt du?
Ja, dann erklär gleich mal ganz, worum es geht.
Es ist gar nicht so einfach zu erklären, worum es geht, weil es gibt viele Subplots. Das ist auch schon irgendwie so mein erster Kritikpunkt, muss ich sagen. Es gibt viele Geschichten. Es ist wahnsinnig überfrachtet, der Film, auch was so die Message betrifft. Aber ja, also im Grunde genommen gibt es ein Geschwisterpaar, gespielt von Kiki Palmer. Sie ist die Schwester. Ich glaube, die Jüngere oder die Ältere, ich weiß es nicht.
Die Jüngere, glaube ich.
Die Jüngere. Und Kaluuya ist ihr Bruder. Und die beiden haben eine Ranch und auf dieser Ranch trainieren sie Showpferde. Hollywood-Pferde, genau. Also Pferde, die in Hollywood-Produktionen oder auch Werbeproduktionen, nicht nur Hollywood, sondern auch in Werbefilmen mitspielen. Und diese Ranch hat schon ihrem Vater gehört.
Über Generationen, glaube ich.
Über Generationen, genau. Und das Interessante, kommt auch im Trailer vor, ist es kein Spoiler, ist, dass der Ur-Ur-Urgroßvater
oder ein Gag im Film dann halt.
Welcher ist es denn jetzt, genau? Ja. Er war der erste Mann, auf einem Film gezeigt wurde, genau.
Edward Muybridge, The Horse in Motion.
Genau, ein schwarzer Reiter.
Der erste Bewegtbildstreifen der Geschichte.
Und sie sagt eben, we've had skin in the game since day one. Ja, ja. Und das ist so ein irrsinnig schöner, sloganhafter, finde ich, Satz, der sehr gut zum Film passt. Genau, und natürlich auch typisch Jordan Peele, es geht natürlich viel um, es geht unterschwellig um Rassismus, Racial Issues.
Das ist ja der Aufhänger auch der Geschichte, dass man niemand weiß, wie dieser, also im echten Leben jetzt, weiß niemand, wie dieser Reiter in diesem Film heißt. Und die Filmprämisse ist halt, dass sie quasi die Erben von ihm sind und dass das nicht nochmal passieren soll, dass sie für irgendwas von der Geschichte vergessen werden, sondern genau, dass sie gesehen werden. Also es ist halt nicht einmal so der arge Subtext, sondern eigentlich sehr offensichtlich. Und deswegen, als dann was passiert, als halt in der Gegend dann sich übersinnliche, übernatürliche, außerirdische Ereignisse abzuzeichnen drohen, ist halt ihr erster Gedanke nicht, das quasi jetzt irgendwie zu vernichten, sondern abzulichten. Also um einen Oprah-Moment zu haben, der sie dann famous macht und in die Geschichte quasi bringt, dass sie quasi diese ganzen übersinnlichen Ereignisse dokumentieren und dann halt dafür für immer.
Und das ist dann die eigentliche Message, glaube ich, des Films oder Ausgangspunkt ist eben dieses Spectacle, dieses Spektakel. Und das ist das Anfangszitat, bevor der Film noch anfängt, ist ein Bibelzitat, das ein sehr interessantes. Und zwar heißt es da, I will cast abominable filth upon you, make you vile and make you a spectacle. Und das Interessante daran ist natürlich, dass wir in einer Zeit leben, wo das Spektakel das Wichtigste ist. Jeder möchte, dass sein Leben ein Spektakel ist auf Social Media und so weiter und so fort. Und in Wahrheit ist aber ein Spektakel ein Fluch, you're doomed, wenn dein Leben ein Spektakel ist. Und genau darum geht es auch im Film, wie man mit diesem Spektakel umgeht. Wie kann man das monetizen? Wie kann man das Geld daraus schöpfen? Und auch...
Genau, es gibt halt so diverse Nebenstränge, die du schon erwähnt hast, ja, die auch ums Showbiz und um das Spektakel
sich drehen. Vor allem sehr viel ums
Steven
Showbiz.
Steven Yeun spielt einen ehemaligen Kinderstar, der die Rahmenhandlung ist dann halt mit, weiß nicht, ob man die jetzt auch erklären soll.
Ja.
Genau.
Ja,
das war ein Kinderstar
in einer
Serie, glaube ich.
Ja.
Und da hat dann auch aus unerfindlichen Gründen irgendwann, es war eine Serie mit einem Affen und der Affe war dann...
Der Affe war, glaube ich, Teil der Serie. Ne?
Ja,
also genau. Und,
ja,
und also das ist so gewollt, so wie aller Alf irgendwie so.
Genau,
ne? Also
ja,
das
so
war
ein lustiger
Affe, war Teil der Serie. Und ich finde, das ist sowieso also die schönste Szene überhaupt oder Sequenz in dem Film.
Die spannendste.
Die unheimlichste. Genau.
Ja.
Ist, dass dieser Affe dann mal auszuckt on set, vor Live-Publikum, während die filmen. Und ohne jetzt, mehr sagen wir nicht, oder?
Nein, naja, genau.
Oder?
Und das ist halt quasi seine Vorgeschichte.
Genau.
Und jetzt betreibt er halt so eine andere Ranch, einen anderen Freizeitpark in der Gegend und ist halt der mit Geld und dem das Geschwisterpaar halt ständig was abstottern muss, damit es weitergeht. Und der lebt halt auch aus der Vergangenheit, aus einer Showbiz-Vergangenheit, aus dem Spektakel von gestern und kann damit irgendwie auch nicht abschließen. Und als das mit den Alien dann immer virulenter wird, dann versucht er es auch zu monetarisieren mit einer eigenen Show und ja, mehr verraten wir dann nicht. Aber das Thema zieht sich durch und später gibt es dann auch noch einen TMC-artigen Reporter, der mit dem Motorrad vorbeikommt. Und ja,
ja.
Auch der will in dem Ganzen partizipieren.
Stimmt.
Ja.
Der aussieht, das wäre Teil von Daft Punk oder so.
Ja,
der hat so einen coolen Helm auf. Genau, also im Großen und Ganzen unfassbar schön gedreht.
IMAX.
Wir lieben ihn.
CinemaScope. Wirklich die ganze Breite der Prärie, wirklich toll eingefangen.
Mhm.
Noch den Himmel, halt, wo es sehr viel am Himmel passiert. Alles in allen Nuancen und da passieren oft nur Kleinigkeiten und man kriegt das Wort komplett stimmig, crisp mit.
Und tolle Performances auch und großes Drehbuch auch, tolle Dialoge. Also alles dieses
Drehbuch, bin nicht sicher.
Nein, pass auf. Was ich sagen möchte ist, das ist einer dieser Filme, das ist so ein Phänomen, finde ich, wo jedes Detail eigentlich stimmt, wenn du es dir so unter der Lupe anschaust und wenn du aber zurücktrittst ein paar Schritte und dir das Gesamte anschaust, hält es irgendwie nicht zusammen. Also
ja,
als würde der Klebstoff fehlen. Und das, was ich mir gedacht habe beim Schauen, ist die ganze Zeit, warum, weil da so viel drinnen ist eben, was die Message betrifft, die ganzen Subplots und so weiter, warum man das nicht gleich als Serie macht. Ich finde, das wird so, also eine Nope-Serie wäre genau das Richtige. Als Film, finde ich, ist dann einfach doch zu viel und es passt dann irgendwie dann doch nicht zusammen.
Ja, es ist auf jeden Fall überladen. Also viel zu viel vorgenommen, und dann halt nicht so ganz auf den Boden bekommen. Es gibt ja auch sehr viele Easter Eggs, es kommen ständig Zitate aus anderen Filmen vor, nicht Spielberg, ganz klar.
E.T.,
Close Encounters.
Mm.
Und auch, es gibt dann so Szene, wo so eine einzelne Szene einfach von Akira 1:1 kopiert wurde mit dem Motorrad.
Mm.
Und ständig gibt so Dinge, also Filmbuff, der ist, der Jordan Peele wie Tarantino, muss halt ständig irgendwas auch zeigen, dass er das alles verstanden hat und in Kontext setzen. Also sehr schlau, aber dann auch finde ich nicht schlau genug, um das Ganze in einen großen ganzen Kontext zu bringen. Es ist oft der Film das Vehikel für Botschaften und für super Einzelszenen, wie du sagst, aber alle Puzzleteile sind da, aber sie passen nicht ganz zusammen, finde ich.
Stimmt.
Und der Showdown ist ja dann schon beeindruckend auf einer visuellen Ebene, aber emotional ist er auch ein bisschen wurscht, weil auch die Figuren dann halt, man weiß trotzdem zu wenig über die Figuren selber, finde ich, über das Geschwisterpaar.
Ich finde auch, ja. Und es ist auch irgendwo, glaube ich, sein persönlichster Film, weil jetzt kommt jetzt eine kleine Insider-Info. Oh, oh. Die Szene mit dem Affen, der Affe, der auszuckt. Davor sieht man, das ist jetzt kein Spoiler, in dem Büro von Steven Yeun, der eben Teil dieser Serie war als Kinderstar, ein Mad-TV-Poster hängen. Mhm. Und Jordan Peele war Teil von Mad-TV in den 90er Jahren. Und da gab es diese Geschichte, das habe ich nicht gewusst, dass er hat von SNL sozusagen den Auftrag bekommen und wurde eingeladen, dass er Obama spielt. Und also war jetzt Ende der 90er Jahre, Anfang der Zeit, wann war das? 2000 irgendwas? 7, 6, 8? Can't remember. Wann war die Obama-Ära? Auf jeden Fall, wie er das erste Mal gewählt wurde.
Ja.
Und er hat aber noch seinen Mad-TV-Vertrag gehabt und hat eben gebeten, kann ich das machen? Wir sind ja eh schon hier am Ende und so weiter und so fort. Ich würde gern jetzt für SNL diese Geschichte machen. Und Mad-TV hat gesagt, nein, darfst du nicht. Du musst hier bleiben bis zum Schluss und kannst nicht einfach noch einen Gig annehmen bei SNL. Mhm. Und diese Szene, da wie der Affe da auszuckt, ist quasi so sein Fuck you an Mad-TV und dass sie ihn da nicht rausgelassen haben, dass er sich so gefühlt hat. Das heißt, ich muss jetzt performen, ich muss das Spektakel sein für euch und kann aber nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Das habe ich sehr spannend gefunden, so ein kleines Aperçu.
Ja. Sonst noch was zu diesem Film zu sagen? Also man kann nicht, je nachdem, welches Puzzleteil man sich rausnimmt, kann man 100 Thinkpieces drüber schreiben, über das und das und das Thema.
Ich glaube auch,
das ganze Thema sehe ich jetzt auch nicht so ganz. Also ich habe dann einige Artikel drüber gelesen auch noch. Es geht einmal darum, dass halt man dem Monster nicht in die Augen schauen darf. Mm. Und gleichzeitig wollen sie halt gesehen werden. Es gibt also diese ganzen klassischen Kinoverweise halt von sehen und gesehen werden. Oder es gibt danach einmal so ein Zitat, dass da draußen ist der Viewer, der alle Betrachter, also quasi der Kino, wenn man im Kino sitzt, ist man quasi der Hauptfeind des Ganzen, weil halt dann mal wieder nur als Produkt alles sieht, was da passiert, halt mit Schwarzen. Und quasi wird dann so zurückreflektiert auf uns. Darüber kann man sich sehr viel Gedanken machen. Es ist halt nicht so ganz eindeutig im Film angelegt, dass man das repetiert. Also bei Get Out ist es ganz klar, das ist die Botschaft und das ist so und so verpackt. In dem Horror-Korsett, da war für mich alles klar letzten Endes. Bei Us war es schon ein bisschen schwammiger, aber dadurch auch reizvoll, finde ich. Und da geht es jetzt ein bisschen zu viel verloren.
Ja, es ist sehr viel. Wie gesagt, ich glaube, eine Serie hätte das besser funktioniert. Und vor allem requires a second viewing and a third one. Also ich glaube, gerade deswegen, man kann auch über die Band-T-Shirts, weil der eine, oh my God, hat ein Earth-T-Shirt an. We're Jesus freaking out. Jesus Lizard, genau. Und es ist halt, also allein darüber haben sich alle im Internet irgendwie schon davor irgendwie unterhalten, weil es im Trailer halt so zu sehen war, das Earth-Band. Warum trägt er das und was bedeutet das? Also er hat da schon so die richtigen Easter Eggs geplantet und dass sich da auch die Leute gut unterhalten können im Internet. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich dann so hängen bleibt als ganzer Film ohne diese ganzen kleinen Stückerl, über die man sich dann unterhält.
Vielleicht ist es aber auch einfach nur Kino fürs Internet schon gemacht, damit man jeder sich rauspicken kann, was er mag.
Wahrscheinlich.
Das interessiert. Ja.
Genau.
Genau.
Aber doch immer, also trotzdem wirklich toll.
Nein, man muss sagen,
anschauen. Ja, auf jeden Fall. Anschauen. Aber wir sind jetzt nicht so
komplett geflasht.
Ich bin trotzdem froh
über jeden, der halt quasi in diesem mega Mainstream-Genre sich noch was traut.
Und absolut. Und ich bin Team Jordan Peele Forever und Kaluuya und Steven Yeun und alle, die mitspielen. Ja. Ja, aber es ist jetzt nicht, sagen wir jetzt, mein Lieblingsfilm des Jahres, obwohl es die Lieblingssequenz hat mit dem Affen.
Achso, ja, ja.
Genau.
Ja, man ist halt auch immer ein bisschen Opfer der eigenen Erwartungen. Man denkt, es kommt einfach der Film, der so alles niederreißt.
Und der Trailer war saugeil, muss man auch sagen. Der erste Trailer, ja, genau. Wo man auch dieses Gesicht von dieser Frau, wo man auch nicht gewusst hat, was passiert da jetzt genau. Und dann, wie du sagst, geht man dann gar nicht so sehr auf die Charaktere ein irgendwie. Ja.
Ja. Gut, dann machen wir den Schwenk von Horror als Spektakel zu Horror als Seminar an der Uni. Dann nehmen wir es ein bisschen vorweg oder sind auch hinten nach, je nachdem, wie man sieht, weil der Film lief ja schon in Cannes. Bei uns läuft er erst im Herbst. David Cronenbergs neuer Film, der erste seit fast 10 Jahren, Crimes of the Future. Genau. Der macht all das, was der Pin macht, irgendwie auch, nur komplett auf eine andere Art und Weise, nämlich komplett als Trockenübung, wo man sich auch sehr viel zusammenreimen muss selber, finde ich. Es ist halt ein Best-of, so Greatest Hits. Man kennt fast jedes Zitat schon mal, man kennt fast jedes Bild irgendwie auf eine andere Umsetzung. Es gibt Body Modifications, es gibt Transhumanismus, es gibt Chirurgie, es gibt Sex, es gibt alles, was man halt so eine Best-of-Show, aber die dann so runtergedämpft auf so eine komplett klassizistische, trockene Inszenierung.
So ohne
Saftigkeit oder irgendwas drin.
Ja, ohne Blut.
Wahrscheinlich natürlich mit Absicht alles, aber es ist nicht leicht, sich das so mit Genuss anzuschauen, obwohl es sehr schlau ist und sehr viele arg Dinge da drin stecken, aber die eh immer schon seine Themen waren.
Ja, lustig, mir ging es genauso und ich war tatsächlich in Cannes und war bei der Weltpremiere dabei und war noch aufgeregter und enthusiastischer, den zu sehen. Und je länger ich da drinnen gesessen bin, desto mehr ist mir genau das genau abgegangen. Also das the juicy stuff, das Blut. Für mich war er auch so unfassbar theatralisch. Das hat so wie eine Theaterinszenierung gewirkt. Dadurch auch trockener, finde ich. Also es hat so ein bisschen das Cineastische gefehlt, das Cinematic Touch. Und sehr überfrachtet, was die Messages betrifft auch. Und die Dialoge waren so 90% Exposition und nach einiger Zeit denkst du, okay, ich verstehe, aber können wir jetzt auch mal irgendwie so was die Psychologie angeht, dass wir vielleicht darüber irgendwie unterhalten, wie die zueinander stehen, was da passiert, aber die Dialoge sind einfach nur dazu da, um nochmal die Welt zu erklären. Warum ist das jetzt so, warum essen die jetzt das und die essen das nicht und die können das verdauen und die können das nicht verdauen. Plastik genau in dem Fall. Genau, und genau, ein bisschen die organische und die synthetische Welt und so, bla bla bla. Alles irrsinnig spannend, aber im Endeffekt so what, ne? Also lässt dich ein bisschen so gelangweilt zurück, oder? Also man erwartet sich immer, vielleicht kommt es jetzt und es kommt aber einfach nicht, ne? Also the next level of...
Es gibt schon ein paar sehr schöne Szenen drin, finde ich.
Nein, das ist, schöne Szenen, schöne Performance, also genau, wir müssen sagen, wir alle mitspielen. Das Viggo Mortensen, großartig. Kristen Stewart, super. Lea Seydoux. Haben wir den vergessen? Wer ist noch mehr dabei?
Scott Speedman. Scott Speedman heißt er doch, oder? Ach, okay. Ja, man hat ihn vergessen, dass es ihn gibt. Er spielt eigentlich eine größere Rolle, als ich denke.
Stimmt. Ja. Aber ja, sehr viel Theater, wenig Kino, hätte ich jetzt gesagt.
Und auch sehr viel Uni, würde ich immer wieder sagen.
Und also, genau.
Sie reden nicht wie Menschen miteinander reden, sondern sie reden so in Pamphleten oder in Vorträgen.
Ja.
Die Prämisse jetzt mal kurz zusammengefasst, das ist dann als Viggo Mortensen ist ein Performance-Artist mit seiner Partnerin und sein Special Gimmick ist halt, dass ihm Organe wachsen, extra Organe wachsen, die von ihr dann raus operiert werden.
Tätowiert werden
und die werden dann halt so als organische NFTs verkauft.
Und das Ganze ist aber auch als Performance gedacht. Ne? Also das Publikum schaut zu, wie die Organe rausoperiert werden. Also da ist wieder dieses voyeuristische mit dabei. Und
genau, so Sachen, die man schon aus manchen anderen Dingen kennt. Dead Ringers ist mir oft eingefallen oder The Flyer, also die Body Phase von ihm, wo genau das die Themen waren. Letztens sogar Dead Ring ist wieder angeschaut und da kommt sogar literally das Wort vor, Inner Beauty is the Future. Genau wie in dem Film halt jetzt auch so.
Aber die innere Schönheit halt wirklich. Aber das ist überhaupt nicht überraschend, weil angeblich hat er den schon vor ganz, ganz langer Zeit geschrieben oder das Konzept dazu gehabt und so.
Es gab den Kurzfilm schon mal Ende der 60er Jahre.
Stimmt, eben, genau. Es gab
den habe ich aber nicht gefunden, den wollte man nochmal anschauen.
Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe eben gewusst, dass er den schon also lange geschrieben hat, deswegen hat das Ganze auch ein bisschen sowas, ja, Altes an sich, oder?
Ja, ja.
Obwohl viele versuchen das jetzt so zu spinnen, dass wie modern das Ganze ist und was das über uns aussagt und wie wir uns auf Instagram inszenieren und was wir denn zeigen. Zum Schluss zeigen wir nur nochmal unsere Organe, weil das ist ja viel intimer als irgendwie, noch intimer als das Äußere sozusagen, noch intimer als Nacktfotos, ja. Ist eigentlich, dass die Nieren herzeigen und die Lunge und X-Ray-Fotos und so. Aber in Wahrheit ist das, hat er das ja schon ganz, ganz lange
vorweggenommen.
Genau.
Das war jetzt von der Wirklichkeit dafür ein bisschen eingeholt worden. Weil einige Dinge, die er so zeigt, das eine Performance mit den Ohren, den angenähten,
ja.
Die gibt es ja wirklich. Das,
die Performance gibt es ja. Genau, den Typen, ja. Ja, genau.
Und
vielleicht kann man auch sagen, es ist in Griechenland gedreht worden. Das finde ich
genau, das schäbigsten ist, Viertel Athens, glaube ich, oder so.
Genau, ja. Und vielleicht noch auf einer Insel oder so. Erkennt man, finde ich, sofort, also den griechischen Strand und so.
Ja.
Und ist sicher nicht es war sicher aus Kostengründen so. Aber ja. Trotzdem jetzt nicht mein Favorite Cronenberg.
Nee, es hat wirklich, also man merkt, es ist erstmals wieder mehr Cronenberg als, glaube ich, die letzten 5 Filme von ihm, weil ich glaube, der erste, den er wieder geschrieben hat, seit Existenz. Zuletzt hat er dann nur fremde Sachen verfilmt. Die Phase mochte ich eigentlich fast lieber, also wirklich die History of Violence Phase, Eastern Promises Phase,
ja.
Die auch sehr ins Körperliche ging, aber dann finde ich, dann mehr einem Genre noch verhaftet war.
Und ja, und weniger eine Cerebral Experience. Ich finde, es war einfach so zu kopflastig. Irgendwie. Du hast die ganze Zeit immer mitdenken müssen, was ist jetzt gemeint und so. Und wie ist das jetzt mit dem Patent für dieses Organ und so. Stimmt, und warum das Ganze. Vor, ja. Und dann diese Brasil-Bürokratie auch, wie das ist mit den neuen Organen.
Stimmt, die größte Rolle ist quasi, es gibt ein Amt für diese neuen Organe. Und die sind immer nur ein bisschen auf der Spur, war irgendwie hinten nach. Was dann wirklich auch eine Beobachtung ist, von der Realität her, dass man einfach viele Sachen, die jetzt schon möglich werden, auch noch nicht macht, weil sie vielleicht noch nicht erlaubt sind.
Mhm.
Ich fand das Bild dann halt ganz, auch nicht neu, aber ganz interessant, dass dieses Sich-Öffnen, was du gesagt hast, auch auf Instagram oder auch in der Psychologie halt da wortwörtlich genommen wird. Man öffnet sich halt wirklich.
Mhm.
Ja.
Und was ist Intimität? Also ist es wirklich... Also den anderen aufschneiden und das Herz sehen, quasi angreifen, ist das sozusagen die nächste Stufe der Intimität? Sind das die neuen TikTok-Videos und Challenges in Zukunft? Keine Ahnung, aber ja, es ist ad absurdum geführt natürlich, dieses, was kann man als, auch was man als Künstler als Intimität, wie sehr kann man sich als Künstler dem Publikum oder Künstlerin öffnen und was zeigt man, was shared man mit dem Publikum, das ist, finde ich, auch interessant, diese Beziehung zwischen Künstlern. Wie gesagt, viele Themen, alles wahnsinnig spannend, pro Seminar in Performance-Kunst und Körperkunst und so, aber...
Körperwelten.
Genau.
Body is reality, sagt er. Kommt ja auch, glaube ich, im Film, im Interview kommt es auch vor mit ihm.
Also es ist auch so Cronenberg-Sloganhaft, das ist auch so schön.
Das ist
total, total typisches Cronenberg-Slogans, eben Surgery is the new sex. Genau, was war das?
Was man auch noch sagen muss, die Namen, ich habe jetzt leider keinen einzigen aufgeschrieben, aber die Namen der Figur sind nicht fantastisch.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, aber
ich
die schon so lange. Toll, das sind immer so klassische Cronenberg-Namen.
Ja.
Hätte man es aufschreiben sollen, schade.
Ja.
Ja, also man könnte es sich wahrscheinlich auch als Text, als Hörspiel mit den Bildern anschauen. Das wäre wirklich ein ähnlicher Effekt. Das hat dann wenig von einem filmischen.
Ich finde, es war, wie gesagt, wie ein Theaterstück hat sich das angefühlt. In Cannes war dann das Publikum natürlich, es war Weltpremiere, sehr enthusiastisch, es gab Standing Ovations, aber er war so super, der Cronenberg selber hat es irgendwie nicht glauben können und hat dann irgendwie so gemeint, so, I hope you're really being sincere.
Ja.
Und ich so, I don't know about that. Nein, aber es ist, kann man sich trotzdem anschauen, es ist halt nicht, es ist jetzt nicht sein Meisterwerk.
Fällt mir jetzt auch noch ein, es ist wie bei Lynch am Ende, also viele Filme werden beide nicht mehr drin, kommen dann wirklich nochmal zu Best-of-Alben ihres Schaffens.
Auch Schrader, alle, Scorsese auch, also die versuchen jetzt alle noch genauso Best-of.
Also einen würdigen Abschluss zu finden, weil Cronenberg macht jetzt, glaube ich, gleich noch einen Film.
Mm.
Also er ist jetzt wieder, aktiv.
Ja, Shred ist jetzt auch mit dem nächsten unterwegs, in Venedig, genau. Ja.
Ja.
Bevor es vorbei ist, ja.
Ja. Aber das sind Filmemacher, die so ein bisschen so einen eigenen Touch noch haben durften und sie noch austoben durften mit Budgets. Sowas wie die Fliege könnte man ja gar nicht mehr vorstellen.
Das ist überhaupt
was gemacht.
Ja, absolut. Nein, und man gönnt es ihnen auch, dass sie sich noch bis zum Schluss da irgendwie austoben können. Und auch eben Sachen, die sie nicht verfilmen konnten und so, dass man da nochmal zurückgeht. Es muss ja nicht etwas komplett Neues sein. Es kann ja ruhig etwas eben aus den 60ern, 70ern sein, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwie die Zeit und Kraft dazu. Also, all the blessings to Cronenberg und allen anderen Altmeistern.
Genau, und damit verabschieden wir uns auch schon in die nächste Sendung. Ciao, ciao.
Ciao.